Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder auch als Hassnachricht unter unseren Facebook-Posts. Wir sind Elske, also das bin ich, und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo Elske. Was ein geschmeidiger Start in diese Folge.
Ja, das musste mal eben kurz sein, nochmal als Zeichen dafür, dass unsere erste Aufnahme nicht aufgenommen ist und immer live eingesprochen wird. Wir starten gleich rein.
Ja, und zwar mit unserer Einstiegsfrage, generiert von Telonym. Die habe ich ausgesucht, mitgebracht und die wird jetzt vorgelesen, Elske. Sie lautet so: Was ist dir lieber, alleine zu wohnen oder in einer WG?
Oh, ich habe WG geliebt. Wir haben ganz viele schlimme Scherze miteinander gemacht. Und jetzt wohne ich ja auch in einer Art WG mit Familie. Ist ja alles WG. WG war tolle Zeit.
Ja, das schiebe
Sollte jeder mal gemacht haben. Also sorry, muss glaube ich echt jeder mal gemacht haben. Das ist eine ganz besondere Erfahrung.
Ganz besondere Erfahrung. Ich habe die Frage nämlich auch ausgesucht und habe mich gefreut, dass ich die bei Telonym gefunden habe. Denn ich wurde vorgestern daran erinnert, dass ich umgezogen bin. Vor 11 Jahren. Vor 11 Jahren und 2 Tagen bin ich nach Hannover gezogen.
Ja, krass. Ja,
und was
in das Eckzimmer.
In das Eckzimmer. Ich wollte gerade sagen, und was mal ganz klein anfängt mit einem Umzug und einer Wohngemeinschaft, endet in einem Podcast.
Ja, genau. Also, wenn ihr mal einen Podcast machen wollt, irgendwann zieht in eine WG. Sehr schön.
So. Ich würde sagen, heute mal ganz überraschend nachgeflüstert, direkt zuerst, um alles aus dem Weg zu räumen, was in der letzten Folge liegen geblieben ist, die ja für Schlagzeilen, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Hassnachrichten bei Facebook gesorgt hat. Wow!
Als Sachinformation für euch, die diesen Podcast gehört haben und vielleicht nicht das Drumherum mitbekommen haben, selbstverständlich haben wir einen falschen Komponisten oder ich einen falschen Komponisten genannt. Das Lied, welches war es?
Von guten Mächten.
Ach, von guten Mächten ist natürlich von Bonhoeffer, wie wir alle wissen. Das nochmal als Sachinformation für euch. Genau.
Richtigstellung. Sowas machen wir hier nämlich. Das haben wir auch schon immer gemacht. Aber wir müssen auch mal jetzt einfach reagieren auf das, was eben nach letzter Folge los gewesen ist. Wir haben den Titel ja bewusst, nee, eigentlich gar nicht so bewusst gewählt.
Nein, ich ganz im Ernst, sie war einfach aufgrund der Frage, die kam, war dieser Titel einfach total gegeben. Schmeiß die Kirche raus, die Orgel raus, schmeiß die Kirche raus, fände ich, wäre auch ein adäquater Titel gewesen. Aber das, was auf Facebook passiert, also wie Leute mit ihren Klarnamen da so Wut und Hass verbreiten, das finde ich echt sehr, sehr bezeichnend für alles, was so in unserer Gesellschaft passiert. Und finde es wirklich erschreckend und ganz furchtbar.
Ja, ich denke, es wurde nicht so benannt, aber hätten manche Leute es tun wollen, hätten sie gerne gehabt, dass sie uns canceln. Also wir haben ja Kommentare erhalten, die bis dahin reichen, dass gefordert wurde, dass man uns auch aus der Kirche schmeißen möge.
Also ein Quatsch, sich sowas überhaupt zu trauen, zu schreiben. Also wirklich, ey, also echt.
Ja, ich denke, daran ist schon auch deutlich geworden, was vor was für einer Aufgabe Kirche steht. Weil ich gehe davon aus, dass Menschen, die da kommentiert haben, Menschen sind, die, also es hat sich ja alles auf dem Facebook-Account von evangelisch.de abgespielt. Also grundsätzlich haben dort Menschen kommentiert, die sich Kirche verbunden fühlen.
Ja.
Die sich evangelischer Landeskirche verbunden fühlen. Und da würde ich schon von einer innerkirchlichen Bubble sprechen, die uns da begegnet ist.
Ja. Ja, das sind Leute, neben denen wir in einer Kirchenkonferenz sitzen könnten, die dann sowas schreiben und so hasserfüllt sind. Und das sowohl ohne den Inhalt der Folge überhaupt zu kennen und selbst wenn sie ihn kennen, völlig fehlgeleitete Gedanken zu haben. Also ganz im Ernst, eines unserer größten Probleme ist, dass wir völlig altbacken sind, dass wir die Leute nicht da abholen, wo wir sind und das auch, mit Betonung, auch musikalisch. Oh. Nicht nur, aber auch musikalisch. Und auch ich liebe Orgel. Total. Aber das ist ein großes Problem, das wir haben, inhaltlich und zum Thema Orgel auch wirtschaftlich. So.
Ja, es ist.
Also, aber da so drauf zu reagieren, ey, das ist furchtbar. Das ist ganz bezeichnend mit so viel Zorn und Hass und Wut und. Oh.
Ja, nichtsdestotrotz kann man auch herausstellen, dass auch total nette Menschen kommentiert haben.
Voll.
Und das sind auch so die Kommentare, die ich dann nochmal und nochmal gelesen habe. Ich habe mir manche gescreenshottet, wenn ich dann auch schon wieder dachte, da sind schon wieder 10 Kommentare mehr und 10 Kommentare, die es nicht lieb mit uns meinen. Und dann habe ich mir doch mal durchgelesen, weil da auch Leute geschrieben haben, so, ich habe mir das angehört, ich habe den beiden eine Chance gegeben. Klar, der Titel jetzt nicht in dem Sinne reißerisch. Wir haben ja auch gesagt, so, ey, das soll catchy sein und wir müssen ja auch irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen.
Und wir haben immer so Kacktitel. So,
ja. Da einfach anzulocken mit einem Titel und der eine, der das kommentiert hat, der dann auch geschrieben hat, ich habe mir das mal angehört und ich finde das total sympathisch, was die oder wie die beiden entspannt ins Gespräch kommen. Und da habe ich gedacht, ja, der hat unser Format verstanden, yippie. So, und dann noch anzuerkennen, dass wir ja nicht theologisch hochtrabend und auf Richtigkeit beharrend, also wir führen halt so ein lockeres Gespräch, dass uns dann auch mal so Sachen durchrutschen wie von guten Mächten, hupsi-dupsi, haben wir kurz das vertauscht. Ich hätte dich ja auch korrigieren können, habe ich aber nicht, weil ich so dachte, wir sind hier gerade in einem Gespräch und darum geht's doch gar nicht, wer jetzt dieses Lied komponiert hat.
Nein, auch da auch so drauf zu gehen auf diesen Kommentar, das ist so richtig Derailing vom Feinsten, ey. Darum ging der Inhalt doch überhaupt gar nicht der Folge. Aber auch von mir nochmal vielen Dank für die netten Nachrichten und die warmen Worte, die uns erreicht haben, die natürlich in unseren Herzen irgendwie sind und viel mehr da sind. Aber ey, man merkt mal wieder, dass die Wut doch echt total überbordend ist und sich auch überbordend viel Platz verschafft.
Mhm.
Schade.
Ja,
an dieser Stelle. Ich sag mal so, wir machen trotzdem so weiter.
Wir machen einfach weiter. Nee, und dahinter versteckt sich dann ja auch das, was noch auf uns zukommen wird, wenn wir uns von nicht nur von Orgeln verabschieden werden müssen, weil es finanziell und personell nicht mehr zu halten ist.
Ja.
Vielleicht nicht übermorgen, aber in 10, 15, 20, 30 Jahren. Was da noch an Arbeit auf Kirche, auf Berufliche zukommt, wie viel Trauer da jetzt schon drin steckt, wie Menschen sich jetzt schon angegriffen fühlen.
Ja,
von
volle Elle.
Podcast-Folgentiteln. Wow.
Ja.
Ey, ja, und nochmal ganz liebe Grüße an Anna, die sich getraut hat, die Frage zu stellen und sich nochmal im Nachhinein bei uns gemeldet hat.
Ja.
Danke. Ja,
wir starten in die nächste Folge, in die nächste Frage rein sozusagen. Unsere inhaltliche Frage heute.
Die haben wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteased und sie lautet heute so. Warum muss ich mich in der Gesellschaft für meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirche verteidigen?
Ja, da poppen bei mir im Kopf voll verschiedene Bilder auf. Und zwar einerseits so evangelische Jugendbilder, die mit ihren evangelischen Jugendhoodies in der Schule rumlaufen, um zu zeigen, ich bin Teil der evangelischen Jugend, die total auf diese Merch-Sachen stehen, ne, wo dann das Logo fett drauf ist und wo ihr Name drauf steht. Und habe da das Gefühl, da ist gar nicht so viel Verteidigung erforderlich. Jedenfalls in den Schulen vielleicht, wo die unterwegs sind. Ich merke gerade, dass viele von meinen Ehrenamtlichen auch vom evangelischen Gymnasium hier in Hildesheim kommen. Also von daher geht das damit vielleicht einher, dass sie sich, nicht verteidigen müssen. Aber die Frage, warum man sich verteidigen muss, die poppt bei mir auf der anderen Seite auch auf. Auch selber aus so, in so einer Blase, in der ich mich ja bewege, nicht nur in so einer Relpet- oder religionspädagogischen und kirchlichen Blase, sondern auch mit FreundInnen aus der sozialen Arbeit, sehr viel politische Arbeit und so weiter. Da kommt das dann auch schon mal nicht für die ehrenamtliche Tätigkeit bei mir, sondern für die berufliche. Wie kann das eigentlich sein, dass du für die Kirche arbeitest?
Ja, ich würde da auch so einen persönlichen Impuls von mir vorwegschieben und kann diese Frage absolut verstehen. Wenn ich auf mein Studium und in meine Studienzeit zurückblicke, habe ich ja auch durch meine Tätigkeit in der Gastro viele andere Leute auch außerhalb des Campus kennengelernt. Und wenn die Leute gefragt haben, was ich denn studiere, habe ich immer nur gesagt, soziale Arbeit, weil ich mich nicht dafür rechtfertigen wollte, warum ich denn Religionspädagogik studiere und was man denn damit macht. Und ich einfach keinen Bock hatte, weil es, wenn ich es gesagt habe, es waren immer die gleichen Nachfragen. Es war immer, hä, Religion, warum das denn, was ist das? Da musste ich auch erstmal Religionspädagogik erklären und dass das nicht Theologie ist und ach so, Pastorin wirst du dann nicht, aha. Also Unwissen und dann aber auch Unverständnis und ich hatte dann immer gar keinen Bock auf diese Gespräche. Deswegen kann ich diese Frage total nachvollziehen. Im Sinne von dieses in Verteidigungshaltung gehen für etwas, was einen persönlich ja doch eigentlich eher bereichert.
Ja, genau. Und ich glaube, einer der Gründe, warum man sich für ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirche verteidigen muss, ist, dass Kirche als Institution echt in der Geschichte und auch in der Neuzeit, also in allen Zeiten sozusagen ganz schön viel Dreck am Stecken hat.
Ja.
Wo auch immer dieses Sprichwort herkommt, frage ich mich gerade. Egal. ich hoffe, das ist nichts irgendwas Despektierliches. Naja, werden wir vielleicht nochmal recherchieren. Genau, also das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ne? Wenn man dann irgendwie, du als, ich sag jetzt mal, junge, intelligente Frau, warum willst du bei einem Verein tätig sein, der mehrere diverseste Missbrauchsskandale zu verantworten hat, der in der Vergangenheit Kreuzzüge zu verantworten hat, der ja andere schlimme Dinge mit Menschheit und Menschen gemacht hat, der für Folter, Mord und Tod verantwortlich war, wenn wir an so mittelalterliche Zeiten denken, ne? Das ist ja ganz viel, was mit Kirche da einhergeht, also mit Institutionen Kirche, was irgendwie sehr eher negativen Einfluss oder negative Gedanken irgendwie verbindet, ne?
Ja, und auch da kann man nochmal so ein bisschen zurückführen auf das, was an Kommentaren bei Facebook, bei Instagram ja genauso, wenn da irgendwie, ich würde es jetzt am Beispiel von einem Funkbeitrag machen, wenn da irgendwie erzählt wird, hier Kirche, das und das, die Leute differenzieren nicht, sondern da wird immer nur Kirche, da wird nicht geguckt, okay, katholische Kirche, evangelische Kirche, freikirchlicher Kontext, da wird nicht differenziert, sondern es wird gesagt, ah, Kirche, also mach keine coolen Sachen mit Kindern, um das jetzt mal so auszudrücken, dass man das hier auch so formulieren kann. So, also Kirche ist, macht halt Scheiße.
Wie kannst du für den Verein was machen? Wie kannst du das tun? Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren?
Ja, so, da wird nicht differenziert, da wird drauf rumgehackt und dann hast du natürlich keinen Bock, dass wenn du dann andere Menschen triffst, dich diesen Fragen auch noch live, also in direktem Gespräch irgendwie stellen zu müssen. Kann ich schon verstehen.
Ja, genau. Man umgeht das irgendwie gerne, ne?
Ja.
Ja, das ist echt, und es ist auch wirklich für Menschen, die in der Kirche ehrenamtlich und auch hauptamtlich, denke ich, tätig sind, eine echte Herausforderung, sich dieser Kritik immer wieder zu stellen und sozusagen zu überlegen. Für mich ist das wie so eine, wie heißt denn, wenn man so eine Liste macht mit den Sachen, die dafür sprechen, Pro und Contra, wie so eine Pro- und Contra-Liste. Sorry, ey, das war gerade aber ein richtiger Lag in meinem Hirn, ey. So eine Pro- und Contra-Liste, da stehen natürlich irgendwie auch Sachen auf der Contra-Liste, warum selbst ich als kirchliche Mitarbeiterin sage, boah, ey, schwieriges Pflaster, aber auf der Pro-Liste stehen weitaus mehr Dinge.
Mhm.
Und auf meiner Pro-Liste stehen Dinge, die mir so wichtig sind, dass ich sage, nur wenn ich auf dieser Seite bleibe und wenn ich hier in Kirche arbeite und mit Menschen arbeite oder auch ehrenamtlich tätig bin in kirchlichen Arbeitsfeldern, was ich ja zu meinem beruflichen auch noch bin, nur dann kann ich auch Kirche verändern und kann mitgestalten, dass auf meiner Pro-Liste noch mehr Dinge dazukommen und auf meiner Kontraliste Dinge verschwinden. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, der für mich jedenfalls dafür spricht, tätig zu sein in Kirche und den ich auch glaube, der für Ehrenamtliche vielleicht auch Punkt sein könnte. Ne? Ich finde super viel Gemeinschaft in der Kirche. Ich finde Antworten auf meine Lebens- und Glaubensfragen. Da sind Angebote, die zu mir passen. Ich fühle mich wohl, was weiß ich. So, das mögen ja diverse Gründe sein. Ja, es gibt auch die anderen Sachen, aber ich glaube, die Liste ist kürzer.
Ja, und wo du das jetzt gerade so formulierst mit diesem, okay, das ist ungefähr so meine Pro-Liste, da habe ich auch schon gemerkt, das sind ja wieder super persönliche Dinge.
Ja.
Weil über Glauben sprechen immer sehr persönlich und ja auch immer ein Teil des Inneren zeigt.
Ja.
Und das vor anderen Leuten oder in der Gesellschaft preiszugeben, ist ja auch überhaupt nicht anerkannt. Zu sagen, also wirklich zu sagen, ich finde in kirchlichen Angeboten oder in Angeboten des kirchlichen Kontextes, finde ich Antworten auf meine Lebens- und Glaubensfragen, wer sagt denn das so öffentlich, ohne dafür komisch angeguckt zu werden, so nach dem Motto, ja. Hä, was sollen bitte deine Lebens- und Glaubensfragen sein, dass eine Kirche dir das irgendwie da von Vorteil ist oder dich weiterbringt.
Ja, total. Also wir leben ja in einer Welt, in der wir über ganz furchtbar viele Dinge sprechen können, auch in der Öffentlichkeit über letztlich alles, aber über Glauben zu reden ist echt immer so ein bisschen
Ja, ich muss gerade daran denken, was ist noch, also wann über Glauben sprechen genauso ein Tabuthema wird wie andere Dinge. Und traue mich jetzt gerade nicht so diese sonstigen Tabuthemen.
Sag doch mal.
Was zum Beispiel.
Uns hört niemand zu, Jule. Wir sind hier ganz privat.
Was ja so ein absolutes Tabuthema ist, wo, also jetzt gerade so im Kontext Frauen, Ausfluss.
Meinst du, wann können drüber? Wir über Ausfluss genauso sprechen wie über
Glauben?
Kirche.
Über den eigenen Glauben, ja.
Also wir sprechen über beide Themen nicht.
Ja.
Ja, generell. Menstruation.
Ähnlich, ja genau, so diese ganzen.
Gleiche Kerbe.
Unten.
Gleiche Kerbe. Ho.
Ja, aber diese scheinbar ekligen untenrum Themen, ja. Wo sich Gesellschaft ja einfach vor verschließt oder wo ja auch. Und da merkt man dann wieder, ja, wir sind in einer Gesellschaft, die von Männern dominiert wird. So niemand macht sich irgendwie Gedanken darüber, dass Medizin immer nur an männlichen Körpern
getestet wird,
genauso wie hier Dummy-Puppen fürs Auto, das sind ja auch immer nur Männers.
Ja.
So, keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, ja, sind diese ganzen Tabuthemen, ist glaube auch schon so ein Tabuthema, über das man öffentlich eigentlich so, das wird alles so hinter vorgehaltener Hand und getuschelt und so.
Ja, kann sein, ne? Also ist ja vielleicht die spannende Frage auch so nach dem Zeitgeist, sage ich mal, ne? Also wenn wir so uns 50er, 60er Jahre oder meinetwegen auch früher, keine Ahnung, angucken, wo irgendwie 90% Kirchenzugehörigkeit da war oder mehr als 90% sogar. Und mittlerweile sind wir bei knapp, ganz knapp 50%.
Wir werden bald nur Menschen, noch eine Gruppierung sein.
Ja, genau. Wir so bei ganz knapp 50, ich glaube 48% oder so sind überhaupt nur in der Kirche irgendwie sowas, ne?
Mhm.
Und ich glaube dadurch, wenn so Gruppen immer mehr marginalisiert werden, ich möchte nicht damit sagen, dass Kirche schon eine marginalisierte Gruppe ist, weil das sind sie nicht, aber wenn man immer eine kleinere Gruppe wird, also wieder blödes Fachfremdwort benutzt, wenn man eine immer kleinere Gruppe wird, dann wird es auch immer schwieriger, nach außen seine Meinung zu vertreten, weil, und jetzt kommt's, vielleicht ja auch mit Rückblick auf unsere letzte Folge, weil man immer damit rechnen muss, für seine persönliche Meinung, die mit seinem Innersten zu tun hat, angegriffen und niedergemacht zu werden.
Ja.
Der Gegensturm ist ja groß.
Ja. Und weil man sich dann traut, Dinge laut zu sagen, ja, ich glaube, umso wichtiger ist es dann auch, dass es Menschen gibt, die gute Vorbilder sind und sich sowas trauen und dann auch Dinge aushalten.
Ja, voll. Und das ist ja die eine Sache, das irgendwie auszusprechen und dabei zu sein und laut zu sein oder sich zu trauen, Sachen zu sagen. Also das soll jetzt hier nicht wirken, wie man darf ja heutzutage nichts mehr sagen. Überhaupt gar nicht. Ich finde, man darf alles sagen, was man möchte.
Ja.
Und ich finde, wir müssen eigentlich eine Einstellung in der Gesellschaft finden, eine Umgangsweise finden miteinander, dass wenn Leute nicht Menschenfeindliches zum Beispiel sagen, dass sie dann auch nicht niedergemacht werden müssen, weil verschiedene Meinungen dürfen sein und müssen sein, solange sie nicht verachtend sind für Menschen, für bestimmte Menschengruppen, ne? Mhm. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
es gibt, wenn das Fachwort dafür ist Ambiguitätstoleranz. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. In diesem Wort versteckt sich nämlich das Aushalten von verschiedenen Meinungen und Positionen. Zu sagen, okay, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich halte das aus, dass wir unterschiedlicher Meinung sind.
Und genau, solange es halt Meinungen sind. Aber zum Beispiel ja. Hass und Menschenfeindlichkeit sind halt keine Meinung.
Genau, das
und ich finde, bei sowas, da kann man auch dann wütend werden, das muss nicht ausgehalten werden. Aber alles andere, da können wir gerne diskutieren, aber wir müssen nicht herablassend werden oder andere verurteilen für ihre Meinung, sondern können einfach sagen, okay, wir sind anderer Meinung.
Und man muss auch nicht auf Biegen und Brechen auf die gleiche Meinung kommen.
Ja, voll.
Also das wäre ja auch schade. Wo wäre dann unsere Vielfalt? Und wenn die Frage lautet, warum muss ich mich in der Gesellschaft für meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirche verteidigen, dann ist ja vielleicht das, was Kirche im Außen repräsentiert. Und wenn es dann um die Vorwürfe geht von sexualisierten Missbrauchsfällen, ja, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, dahinter ist dann eher der erste Teil der Frage mal zu hinterfragen, nämlich die Gesellschaft. So, dann stimmt doch etwas mit der Gesellschaft nicht, wenn ich mich für mein ehrenamtliches Engagement verteidigen muss. Das ist doch die Kacke dahinter.
Genau, das ist vielleicht einfach die Antwort auf die Frage. Du musst dich nicht verteidigen. Mhm. Du kannst einfach dazu stehen. Du machst nichts Menschenverachtendes. Also gehe ich von aus, ne, wenn wir jetzt in unseren Kontext denken. Du machst nichts Verachtendes, sondern du tust etwas für Menschen. Und du möchtest meinetwegen auch Gesellschaft und Kirche positiv verändern, auch aufgrund dessen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Und ganz ehrlich, dafür musst du dich nicht verteidigen. Punkt.
Ja, ja. Und zum Schluss vielleicht noch mal so eine kleine Wertschätzung auch fürs Ehrenamt. Kirche wäre ohne Ehrenamt, das haben wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal in ein paar Folgen gesagt, würde nicht funktionieren, wenn wir auf die großen Veranstaltungen gucken, Kirchentag. Das funktioniert nicht ohne Ehrenamtliche. Und auch wenn wir in unserer Arbeit schauen, wie viele Menschen da ehrenamtlich aktiv sind, die ohne dafür etwas zurückzuverlangen. Also die Menschen engagieren sich ja nicht bei uns, weil sie dann am Ende die Hand aufmachen und sagen, hier jetzt bitte aber nach Mindestlohn bezahlen, sondern sie machen das umsonst.
Ja, genau.
Aus freiwilligen Stücken, weil sie sagen, es hat einen Mehrwert für mich persönlich.
Ja,
und
voll.
Und ich möchte damit vielleicht ein bisschen was zurückgeben, die Gesellschaft verändern. So, das ist unbezahlbar. Ehrenamt ist unbezahlbar und deswegen muss man sich dafür auch nicht verteidigen.
Nee, total. Ja, Ehrenamt ist Bestes. Bestes.
Ehrenamt, bestes Amt.
Genau. Ich finde, das ist eine gute Antwort auf die Frage.
Ja, guti.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, oder?
Ja.
Und die heißt,
Wer ist es?
Heute habe ich jemanden für Jule mitgebracht. Und Jule versucht, mich durch Fragen dazu zu bringen, die richtige Antwort zu geben. Naja, herauszufinden. Ihr wisst, wie es funktioniert. Geht los, Jule.
Es geht los. Und meine erste Frage lautet, bin ich Jesus begegnet?
Ja.
Also, meine Vermutung ist daher, ich finde statt im Neuen Testament, also dem zweiten, das ja rund um Jesus irgendwie spielt.
Ja.
Gut. Bin ich Jesus gefolgt? War ich ein Jünger, Jüngerin?
Nein.
Okay. Gibt es diese eine Geschichte, wie ich Jesus getroffen habe?
Ja.
Und diese Geschichte hat auch, sagen wir mal, so eine Zwischenüberschrift in einem Evangelium?
Ja.
Okay, ist jetzt nicht so
das
eine...
Das ist schon auch eine herausragende Geschichte.
Okay, also ich war jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Hatten wir ja auch mal bei der Kreuzigung dritte zujubelnde Person auf der linken Seite...
Ja. Genau.
Die bin ich nicht. Nein, also es ist eine Herausforderung.
Du bist die vierte zu jubelnde Person.
Yippie! Und das war, wer ist es? Also, es gibt diese eine Geschichte, die mich und Jesus verbindet. Macht Jesus ein Wunder mit mir? Jetzt gegrübelt.
Ich weiß, was du denkst, aber nein.
Also ich wurde nicht auferweckt. Ich bin nicht plötzlich sehend gewesen.
Genau. Du bist keine Heilungsgeschichte oder irgendwie.
Es ist mehr eine Begegnungsgeschichte.
Ja, voll.
Gut, also bin ich eine marginalisierte Person, zu der Jesus kommt?
Nee.
Also ich bin auch keine Ausgesetzte.
Gar nicht.
Oder Sexarbeiterin bin ich nicht.
Gar nicht, nee.
Gar nicht. Ich bin aber auch kein Jünger. Komme ich aus dem familiären Umfeld?
Nee.
Auch nicht. Also bin ich auch nicht sein Cousin?
Cousin, nein, du bist nicht sein Cousin.
Cousin, Johannes der Cousin.
Jeder kennt das Kapitel in der Bibel. Johannes der Cousin.
Ja gut, aber wenn ich auch nicht so marginalisiert war, war ich auch nicht so Zachäus-mäßig unterwegs.
Nee.
Auch nicht. Ist Jesus aus einem bestimmten Grund zu mir gekommen?
Jesus ist nicht zu dir gekommen.
Ich bin zu Jesus gekommen.
Ja.
Ah. Und ich wollte auch, ich hatte ein explizites Anliegen an Jesus.
Nee.
Nicht. War es eine Zufallsbegegnung?
Nee, es war auch kein Zufall.
Also es war schon so ein Termin haben wir jetzt aber
es,
auch
es
nicht
war gecallt, es war gecallt, dass ihr okay. Euch, so, dass ihr, so, dass es diese Begegnung geben wird in einer gewissen Art und Weise.
Als ich Jesus getroffen habe, war Jesus da ein Baby?
Ja.
Ich habe jetzt gerade so überlegt, hä? Habe ich Jesus im Stall getroffen?
Mhm.
Wow, und ich bin kein Tier?
Ja, genau.
Okay, Ochs und Esel ausgeschlossen, Schafe auch.
Ja.
Okay, in dieser Stallsituation sind ja jetzt nicht so viele. Ich komme auch nicht aus Jesus familiären Umfeld.
Richtig.
Damit fallen Maria und Josef auch raus. Jetzt haben wir nur noch zwei Personengruppen, Hirten und Könige. Mhm. Bin ich ein Hirte?
Nein.
Also bin ich ein König.
Du bist Könige.
Ich bin Könige.
Du bist Könige. Du bist einfach Könige.
Ich bin die Gruppierung Könige.
Ja, genau.
Oh, wie schön. Ja, man nennt mich ja auch nicht umsonst Diakönigin.
Genau, richtig so. Ja, genau. Es geht um die heiligen drei Könige, die ich dir mitgebracht habe oder die ich euch mitgebracht habe als Personen, die Jesus begegnet sind. Also das Wort Könige ist eher so eine Anlehnung wahrscheinlich, um die Wichtigkeit der Menschen herauszustellen. Es werden eher so Sterndeuter oder Magier gewesen sein. Und bei denen ist es so, dass halt vorher berichtet wurde sozusagen oder ihnen zugetragen wurde und oder sie gedeutet haben, ihr werdet den König treffen. Ihr werdet den König der Juden treffen. Und sie haben natürlich mit was völlig anderem oder mit wem völlig anderen gerechnet und standen dann halt vor diesem kleinen Baby.
Mit so völlig unangebrachten Geschenken.
Genau, eine Schnullerkette wäre nice gewesen oder Windeln. Nee, wir haben einfach mal Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei. um halt einem König sozusagen Gebühren zu huldigen, also wertvolle Dinge dabei.
Ja.
Und dann stehen sie da und eigentlich brauchen die eher eine Kuscheldecke oder sowas und einen Schnuller. Genau, drei Könige, die ja in unserer Weihnachtstradition, es ist ja, geht hart auf Weihnachten zu, ne? Es ist in zwei Wochen schon Weihnachten.
Kurze Randfrage, bist du schon in Weihnachtsstimmung, wenn du so von den Königen sprichst und so?
Wir zünden ja jeden Tag eine Kerze an und singen auch immer Adventslieder, so morgens beim Frühstück.
Um 5?
Nein, zum Glück nicht. Und von daher schon, aber ich würde, also noch nicht so richtig hart.
Mhm.
Dafür ist irgendwie noch zu viel nebenher, was zu tun ist.
Ich habe gestern die heiligen drei Könige auf der Straße getroffen.
Jetzt schon?
Ich glaube, die waren auf dem Weg, um den Stern nachzuverfolgen. In Uslar gibt es so einen lebendigen Adventskalender, wo immer so Sachen passieren. Mm-hmm. Und dann kann man, stehen da plötzlich Kamele oder es ist Live-Musik. Und gestern war ich in einer Stadt, um es mal so zu nennen, unterwegs und habe eine Ehrenamtliche getroffen und wir haben uns so kurz verschnattert, unterhalten.
Ja.
Und auf einmal merken wir nur, wie so drei kostümierte Menschen auf uns zukommen.
Ja.
Und wir waren beide gar nicht bereit für dieses Gespräch mit den heiligen drei Königinnen. Und waren dann so, wir sehen uns Sonntag, wir sehen uns, tschüss. Und dann haben wir uns schnell wieder verstreut, um schnell unserer Wege zu gehen, weil wir echt noch gar nicht bereit waren, jetzt diese Könige zu treffen.
Mhm. Habt ihr denn das Glück gehabt und es wurde wenigstens nicht geblackfaced? Das passiert bei den heiligen drei Königen ja gerne.
Ja, darauf habe ich natürlich geachtet.
Ja, okay, das ist doch schon mal schön. Ja, da gibt's ja leider, also da werden ja auch gerne, so Sternensinger ist ja auch eine Tradition, die mit den Heiligen Drei Königen halt auch eng verbunden wird. Also da sind die Heiligen Drei Könige ja in Erinnerung unterwegs sozusagen. Und da gibt's ja auch echt immer mal wieder so Vorfälle, dass Leute sich das Gesicht schwarz anmalen.
Nein, das ist keine gute Idee. Das ist rassistisch.
Genau. Und da irgendwie rassistische Dinge wieder reproduziert werden. Und das ist halt, also Hautfarbe ist kein Kostüm, so, ne?
Ja.
Geht gar nicht. Von daher ist das sehr schön, wenn es dir nicht passiert ist. Ja, die Heiligen Drei Könige mit Sicht auf Weihnachten, das Weihnachtsfest, das uns bald bevorsteht. Und so wie es hier bei uns zumindest aussieht, ich weiß nicht, wie es in 2 Wochen sein wird, haben wir aber auch ja Temperaturen, die zumindest mehr in die Richtung gehen, der Temperaturen, die zur Geburtszeit Jesu wirklich da gewesen sind. Also es wird wahrscheinlich keinen Schnee geben und es wird eher warm sein.
Ich würde gerade sagen, Klimawandel sei Dank, top.
Tippitoppi.
Empfehlung der Woche.
Elzke, was möchtest du mir diese Woche empfehlen? Und allen anderen ZuhörerInnen natürlich auch.
Ich möchte euch einen TikTok-Kanal empfehlen. Den ich finde jedenfalls so aktuell ist wie schon immer, aber auch aktuell bleibt oder auch so aktuell wie nie. Und zwar keine Punkt Erinnerungskultur. Das ist eine Creatorin, die sich mit der Nazi-Zeit, mit Antisemitismus, mit der Shoah beschäftigt und berichtet aus der Zeit der Verfolgung von des jüdischen Volkes, von Sinti und Roma, homosexuellen Menschen und allen anderen Gruppen, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges verfolgt wurden und die halt ganz explizit keine Erinnerungskultur heißt, weil es nicht um eine Erinnerungskultur geht, sondern weil es um Fakten geht, die immer noch heute aktuell sind. Gegenwart, und nicht um so eine, genau, es geht um gegenwärtige Probleme und ich finde den richtig gut, diesen Kanal. Den möchte ich euch wärmstens empfehlen. In einer Zeit wie dieser, in der wir leben, wo Antisemitismus und Hass insgesamt immer größer wird, die rechten Parteien immer mehr Zulauf finden, weil sie so menschenverachtende Propaganda betreiben, dass es wirklich erschreckend ist und es uns unsere aller Aufgabe ist, uns zu vergegenwärtigen, was gewesen ist in der Vergangenheit, weil die ZeitzeugInnen jetzt einfach versterben und verstorben sind. Also es gibt ja nur noch ganz wenige Menschen, die den Zweiten Weltkrieg aus welcher Perspektive auch immer erlebt haben, einfach weil er schon so lange her ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch auf Social Media Kanäle haben, die uns diese Zeit wieder vor Augen führen und uns klar machen, was passiert, wenn zu viel Hass in der Welt ist und was wir auch dagegen tun müssen, dass so viel Hass herrscht. Also, weil ich finde es dramatisch, wie es im Moment ist.
Ja.
Mir macht das Angst. Mir macht das richtig Angst.
Ja, kann ich absolut verstehen. Meine Empfehlung geht in eine ähnliche Richtung, weil ich auch so ein bisschen überlegt habe, okay, was kann man denn eigentlich noch empfehlen? Und habe dann auch drüber nachgedacht, was uns dann auch nach der letzten Folge an, es war kein Hass in dem Sinne, aber es war schon viel Wut und Zorn, den wir gespürt haben. Ja. Und ich möchte euch empfehlen, dass ihr euch mal Hate Aid anguckt. Da geht es nämlich um, das ist eine Organisation, die sich um Hass im Netz kümmert. Und wir haben ja jetzt, ich würde es sagen, es war ein kleines Shitstörmchen. Also das war ja alles für uns noch ertragbar und wir haben uns da gegenseitig und auch vom Netzwerk gut aufgehoben und aufgefangen gefühlt und wussten ja auch, dass das wir sagen, da stehen wir absolut hinter und es ist erstmal eine Meinung, die klar angreifbar ist und kritisierbar. So, aber es gibt ja Menschen, die noch viel, viel mehr und direkt formulierteren Hass entgegengebracht kriegen. Und Hate Aid kümmert sich halt um eben genau diese Fälle. Und da geht es dann auch um Strafanzeigen, wie stelle ich strafrechtlich relevante Screenshots her, um Menschen dann auch wirklich für ihren Hass, den sie im Internet verbreiten, außerhalb des Internets zu belangen.
Ja.
So, und die unterstützen einen da mit Beratung, mit Prozesskostenhilfe, also wirklich auch mit Geld. Guckt euch das mal an und wenn euch Hass im Netz entgegenkommt, dann informiert euch da, holt euch da auch gerne Hilfe, denn Hass ist keine Meinung und das ist genauso
und das Internet ist kein das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Ja, zum Glück nicht. So, also es ist klar, es ist immer schwierig und dann auch zu gucken, okay, sind das strafrechtlich relevante Aussagen, das ist genauso ist ja jedes Dickpick, was verschickt wird und wenn es da kein Einvernehmen drüber gibt, das ist strafrechtlich relevant.
Ja, genau.
So, bitte, Anzeige ist raus. Zack.
Ja, ist so.
So.
Genau, ja, das sind unsere Empfehlungen der Woche.
Wie schön. So, jetzt kommen und natürlich zur großen Frage, hören wir uns in 2 Wochen wieder, Elske, weil dann ist ja eigentlich schon Weihnachten.
Ja.
Ob wir eine Weihnachtspause machen? Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Wir ziehen durch.
Ja.
Ihr werdet uns in 14 Tagen auf jeden Fall wieder hören. Wir sind hart dabei, das durchzuziehen.
Ja.
Kriegen wir schon hin. Jedenfalls war das hier Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Bei uns ist das Beste, dass es keine falschen Fragen gibt. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder auf jedem anderen Wege. Wir haben auch so einen Türschlitz an unserer Wohnungstür, also kannst auch da ruhig was durchstecken, wenn du Bock hast und wüsstest, wo ich wohne. Genau, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wir wünschen euch einen tollen dritten Advent.
Und schon mal eine schöne heilige Nacht.
Ja, genau. Die heilige Nacht wünschen wir euch auch in einer wunderschönen Art und Weise und wir werden uns danach dann hören.
Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt.
In between.
Yes.
Also tschüssi, ciao, Kakaofreunde.
Elske, war mir eine Freude. Wir hören uns. Tschüss.
Bye, bye.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.